Gestern verreckt mir der Stapler, heute Stress mit dem Einkauf und jetzt dieser Scheiß. Welcher Depp hat denn das hier raufgestellt? Hört ihr denn keinen Podcast?
Chef, Chef, was denn für ein Podcast?
Na, irgendwas mit Logistik!
Irgendwas mit Logistik. Der Podcast mit nicht immer ganz wissenschaftlichen Themen. Rund um die spannende Welt der Logistik. Präsentiert von Andreas, Jens und Thomas.
Es ist wieder Montag, Zeit für eine neue Folge Irgendwas mit Logistik. Ich habe heute Jens bei mir. Hi Jens.
Hi.
Und zusätzlich haben wir den Christian bei uns. Hi Christian.
Hallo Andreas.
Christian, erzähl gern zwei, drei Worte zu dir, was du überhaupt machst, wer du überhaupt bist und wieso du bei uns bist.
Das mache ich, Name Christian Bauer, wie man am Dialekt gleich hören wird, eher ungewöhnlich, nämlich ein Österreicher im schönen Gelsenkirchen bei der KHT und bei der Apostor, hier als seit mittlerweile schon 4 Jahren als Geschäftsführer tätig, macht riesig Spaß, vielleicht aus Hintergrund, damit erklärt sich auch immer mein österreichischer Background. Die Firma KHT und Apostor sind eine 100% Tochter der Firma Knapp AG und die ist, nehme ich an, den Intralogistikern zumindest eine bekannte Größe in diesem Markt. Bin 54 Jahre alt, genau weiß man es nicht, aber es ist die Angabe, die ich immer von mir gebe. Und bin eigentlich fast mein ganzes Berufsleben in der Logistik tätig, über verschiedene Stationen, Produktionslogistik, Handelslogistik, Spedition auch etwas Erfahrung und jetzt eben seit 4 Jahren hier in der Technologiebranche der Logistik auch tätig.
Vielleicht kannst du uns ein bisschen abholen, was ihr dort genau macht und vielleicht auch ein bisschen was Positives erzählen, denn als du erzählt hast, Gelsenkirchen, ich glaube, wenn man da Richtung Fußball beispielsweise denkt, laufen da sehr viele lange Gesichter in letzter Zeit rum, deswegen hol uns mal lieber direkt auf die positive Schiene zurück und erzählen uns bitte, was ihr so macht.
Also da kann ich natürlich nichts dafür. Gott sei Dank nimmt mich sozusagen die Apostel und die KHT so in Beschlag, dass ich keine Zeit habe, um auch noch Fußballmanager zu sein. Auf Schalke wäre es vielleicht momentan gar nicht so schlecht, aber ich glaube, die haben eigene gute Ressourcen. Aber ganz ehrlich, wie ich sozusagen in Österreich in meiner Heimat gesagt habe, ich gehe dann noch NRW im Ruhrpott, ja, die haben alle gesagt, das kannst du nicht machen. Ja. Und jetzt bin ich 4 Jahre hier und auch wenn das zum Teil immer einen sehr schlechten Ruf hat, aber ich finde es hier bei Weitem nicht so schlimm, wie es behauptet wird, sondern auch richtig schön. Es gibt richtig schöne Ecken hier und es macht richtig Spaß. Die Leute sind toll, ja. Die Umgebung ist toll. Und was machen wir hier? Also wir sind mittlerweile, glaube ich, fast 33 Jahre hier an diesem Standort. Die KHT hat eigentlich eine relativ belebte Geschichte, war, soweit ich das noch rausfinden konnte, irgendwann einmal auch eine Siemens-Mannesmann-Tochter, hat sich auch damals schon sehr stark mit dem Thema Intralogistik beschäftigt, ist dann irgendwann für die große Mannesmann-Siemens etwas zu klein geworden. Und dann hat es so eine Art Management-Buyout gegeben. Das wurde dann übernommen, das Unternehmen, und dahingehend weiterentwickelt, dass man sich aufgrund der neuen Situation auch nach neuen Geschäftsfeldern umsehen hat müssen. Und so ist es dann eigentlich zur Apostor gekommen, vor mittlerweile, glaube ich, fast 20 Jahren. Und man hat eben begonnen, unsere Kommissionierautomaten zu entwickeln, ausgelöst durch ein logistisches Projekt im Krankenhaus. Das war die Geburtsstunde eigentlich der Apostor. Die KAT hat sich weiterhin mit den Bestandsanlagen und Service und Wartung beschäftigt, hat sie dann in den letzten Jahren und besonders eben in den letzten 4 Jahren, seitdem ich hier bin, dem Thema logistisches Stammdatenmanagement intensiver gewidmet. Wir haben hier entsprechende Messgeräte, die wir produzieren und dementsprechend vertreiben in der ganzen Welt mittlerweile, muss man sagen. Und auch ein sehr, sehr spannendes logistisches Thema, Stammdaten. Ja. Die Apostore hat sich sehr stark auf den Apothekenmarkt fokussiert. Und jetzt, und ich glaube, das ist auch eines der Hauptthemen, über die wir heute sprechen wollen, gehen wir den nächsten Schritt weg vom Point of Sale der Apotheke hin zum Retail Point of Sale in unterschiedlichen Handelsstrukturen und versuchen dort unsere Technologie oder die Leute für unsere Technologie zu begeistern und auch im stationären Handel etwas mehr an zukunftsträchtiger Technologie und vereinfachten Logistikprozessen einzubringen.
Das hast du schön zusammengefasst.
Fast wie auswendig gelernt, oder?
Ja. Ich wollte gerade sagen, gelehrt ist gelernt. Nee, aber danke, dass du nochmal so ausgeholt hast und den gesamten Zusammenhang gezeigt hast. Mal aber eine ganz grundlegende Frage. Vielleicht kannst du in 2, 3 Sätzen nochmal zusammenfassen. Wie hängt das eigentlich alles zusammen? Du hast jetzt auch ein bisschen, sag ich mal, Firmen-Name-Dropping getrieben. Wir haben jetzt die Apostore einmal angerissen, wir haben KT einmal angerissen. Wir haben jetzt die neue Sichtweise oder Richtung angerissen, die sich dann Retail CX, wenn ich das richtig ausspreche. Und gleichzeitig steht auch überall noch Powered by Knapp. Also wie hängt das eigentlich alles nochmal zusammen?
Du verstehst es natürlich, deinen Finger gleich in die Wunde zu legen, ja, weil das tatsächlich ein Thema ist, mit dem ich mich schon länger beschäftige. Und wir werden das auch spätestens im April dann etwas straffen und dann wird es klarer. Es ist eigentlich sehr einfach gesagt, die Firma Knapp hat sich im Jahre 2018 entschieden, 100% der Firma KHT und der Firma Apostore zu übernehmen. Und aus dieser Sicht sind wir eine 100% Tochter der Knapp AG aus Graz. Ich könnte jetzt noch einen Namen hinzufügen. Wir haben für die Digitalisierung in unserem Projekt, haben wir auch noch einen erfahrenen Partner in Münster, der auch in unserem Verbund tätig ist, die Firma AdCommander. Und du siehst also, das Namenswirrwarr ist sehr groß und daher werden wir mit 1.4. dann auch eine kleine Umfirmierung vornehmen und das auch viel transparenter und klarer straffen. Dann wird eigentlich alles etwas mehr in Richtung Knapp vom Namen her gehen und wir führen dann darunter eigentlich nur mehr Produktmarken und keine Unternehmen. Und ich glaube, das ist für uns sehr wichtig, dieser Schritt, aber vor allen Dingen für den Markt sehr wichtig, damit er das auch richtig versteht und nicht alleine einen Tag braucht, bis er die Firmenkonstellationen versteht. Ja. Ich glaube, das ist das Rausnehmen der Komplexität sehr wichtig. Ja.
Finde ich auch, sehe ich genauso wie du. Mal um die Brücke zu schlagen, du hast schon gerade angesprochen, es ging los mehr oder weniger mit dem Krankenhaus, dann ging es weiter mit der Apotheke und jetzt kommt der nicht gerade kleine Schritt generell in den Retail. Vielleicht bevor wir uns mit eurer Lösung etwas oder eurem Ansatz etwas genauer beschäftigen, einmal die grobe Frage, warum und zu welchem Zeitpunkt hat man sich entschieden, dass Retail ein Schritt ist, den man gehen sollte, der super interessant ist, der super viel Wachstum oder auch Potenzial generell für eure Lösung bietet? Gerade jetzt vor dem Hintergrund, dass so, ich sag mal, in den letzten Monaten, jeder, der nicht auf dem Mond gelebt hat, hat gemerkt, dem Retail geht es ja nicht besonders gut in der aktuellen Situation. Warum ist es trotzdem eine Riesenchance aus eurer Sicht und auch der nächste logische Schritt?
Ich glaube, wenn man sich die Bewegungen im Handelsumfeld anschaut, dann tut sich hier ja seit Jahren sehr viel und es wurde, und jetzt bleiben wir mal bei der Logistik, ja in den Lägern der Handelsunternehmen und so weiter und so fort, wurde ja sehr viel an Technologie investiert und auch wesentlich verbessert. Es sind neue Themen aufgekommen, neue Fulfillment-Lösungen aufgekommen. Das Thema des ganzen E-Commerce betrifft natürlich fast alle Handelsstrukturen und muss hier in eine Logistik, die am Anfang oder vielleicht jetzt noch immer nicht daraus ausgerichtet ist, implementiert werden. Also da ist, wie heißt es so schön, Handel ist Wandel und genauso sehen wir das auch. Der Zeitpunkt war eigentlich ein Zeitpunkt, wo wir uns intensiver mit unserer Technologie und den Möglichkeiten und den Strategien auseinandergesetzt haben und ich mir einfach die Frage gestellt habe, wenn Point of Sale der Apotheke so etwas funktioniert, was würde denn es verhindern hier, wenn man denkt in den Drogeriefachhandel oder Kosmetik, ja, wo liegen da die großartigen Unterschiede und eigentlich gibt es die nicht, ja. Das ist der eine Grund, also von der die Technologie an sich ist jetzt nicht das blockierende Element. Und das zweite Thema ist natürlich, dass man schon auch bemerkt hat, dass man für den Handel, gerade für den stationären Handel, auch die Technologien benötigen wird, um alleine den Facharbeitermangel, den es auch in diesem Bereich gibt, ja, einfach abzudecken. Ja. Also es ist ja eigentlich schon ein Riesenfaktor, dass du heute, egal fast welches Handelsunternehmen, in welcher Branche du tätig bist, du bekommst nicht die richtigen Mitarbeiter. Und da ist natürlich das Thema Automatisierung und Technik und auch dann das Thema der Digitalisierung einfach ein Enabler, um den Handel in diesen Schritt und noch dazu dann am Point of Sale, also in der Interaktion mit den Kunden des Handels, eigentlich für mich ja sehr logischer gewesen. Das hat dann Gott sei Dank mein Vorstand, der da in Graz sitzt und extrem aufgeschlossen ist für solche Themen, genauso gesehen und hat uns da geholfen und von der Idee bis zu unserem Messestand vor fast einem Jahr jetzt mittlerweile, oder gut, ist ziemlich genau ein Jahr, auf der Euroshop haben wir ungefähr 6 Monate benötigt dann, um dieses Projekt Retail CX bei Knapp ins Leben zu rufen. Mhm. Und die Erfahrungen, die wir dort hatten, haben uns eigentlich auch sehr, sehr bestärkt in diesem Thema.
Mhm. Der Name, vielleicht um das noch zu klären, zahlt bestimmt auf den letzten Punkt, den du geschildert hast in deiner Ausführung, dass es ja auch darum geht, wie kann ich eigentlich den Kunden ansprechen, sprich Customer Experience, das will ich jetzt einfach mal unterstellen, daher kommt das CX.
Andreas.
Sehr, 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 sehr gut erkannt. Ah. Ja. Profis am Arbeiten, sage ich da. Ja.
Glück gehabt. Ja. Jeder findet ja auch mal was. Vielleicht können wir einmal so ein bisschen technisch darauf eingehen. Was bedeutet denn jetzt dieses Project Retail CX für denjenigen, der es noch nicht kennt? Was sind das für Komponenten und was ist da der Mehrwert, den ich in so einem Store damit generieren kann?
Also vielleicht fangen wir mit der Technik an. Mhm. Im Prinzip haben wir oder bauen wir ein Miniatur Hochregallager oder AKL könnte man im weitesten Sinne sagen. Das heißt, wir haben links und rechts 2 Gassen mit Regalen, die wir verwenden. In der Mitte fährt 1 oder 2, wir nennen das Handhabungsgeräte, komplizierter Name, aber es ist so, das heißt so Handhabungsgerät. Und auf diesem Handhabungsgerät befindet sich ein Greifsystem. Und mit diesem Greifsystem lagern wir die Produkte und die Artikel in unser Lagersystem ein und aus. Das bedeutet, dass wir gewisse Anforderungen an unsere Produkte haben. Also sie sollten sehr formstabil sein. Etwas Weiches zu greifen ist mit Sicherheit noch eine Challenge, die wir aber auch aufgenommen haben. Und da wird es in den nächsten Monaten auch dementsprechende Weiterentwicklungen geben. Aber im Wesentlichen fassen wir und greifen wir formstabile Produkte und lagern die voll chaotisch auf diese Shelves ein. Das ganze System ist extrem agil. Diese Shelves, die wir in den Systemen haben, die können jederzeit in der Höhe und in der Position umgesteckt werden. Also wenn man zum Beispiel einen Sortimentswechsel hat und man hat etwas größere Produkte, dann nimmt man Shelves raus. Wenn man kleinere Produkte hat, gibt man sie rein. Also das passt sich sehr gut auch an das Category Management an.
Vielleicht dazu eine Frage. Ist das dann was die Kollegen und Kolleginnen in einem Store selber machen können oder muss da dann der Techniker kommen und da rumwerkeln?
Das kann grundsätzlich der Kollege im Handel selbst machen. Mhm. Gewisse technische Begabung braucht man schon, aber es ist eigentlich wirklich sehr einfach. Die Systeme sind dann auch so intelligent von der Software, dass sie sich dann selbstständig auch wieder einjustieren und es einfach von selber auch merken, wenn ein Fachboden rausgenommen wurde. Man kann das natürlich auch manuell verwalten, aber auch sozusagen die Intelligenz der Systeme und ich sage immer, der Selbstdefinitionsprozess und Konfigurationsprozess, auch das ist ein Thema, was wir permanent ausbauen, um auch natürlich extrem stabile, wartungsfreundliche und aus unserer Sicht auch wieder sehr kundenfreundliche Produkte und Technologien zu liefern. Mhm. Ich sehe das einfach so, dass ihr beide seid viel zu jung, ja, aber ich kann mich echt nur erinnern, ob man es glaubt oder nicht, ja, wie Tankstellen umgestellt worden sind von Bedientankstellen auf Selbstbedienungstankstellen. Und das war ein Riesen-Act, ja, weil die Leute sich dort nicht hinfahren trauen haben, weil die haben gesagt, die trauen wir nicht, kommt Benzin raus und dann ist das nicht beleuchtet, dann flackert irgendwo so eine alte Neonleuchte und es ist finster und es ist niemand da, den ich fragen kann und. Und ich glaube, das hat man damals sehr falsch gemacht, weil man sozusagen vom Design her und von der Userfreundlichkeit das ganz anders hätte angehen müssen. Es gibt übrigens auch aktuelle Beispiele, die sehr ähnlich sind, wo man also auch dahingehend auf die Details sehr viel Wert legen muss. Jeder kennt ja die Selbstbestellungsplattformen in den Fastfood-Burger-Restaurants, hätte ich mal gesagt. Ja. Aber auch die hatten echte Anlaufschwierigkeiten, von den Kunden angenommen zu werden. Und ein weiterer Spruch, der dann ja im Handel immer wieder unterkommt, der heißt Retail is Detail, und da ist es auch so. Ich glaube, das ist eine Studie aus Österreich. In Österreich haben am Anfang nur, glaube ich, 5% an diesen Terminals bestellt, ja. Und der Grund dafür war, dass man an den Terminals nur mit Kreditkarte bezahlen hat.
Das ist ein super, Cash. Super guter Punkt. Da wollte ich auch gerade drauf hinaus. Als du das Tankstellenbeispiel genannt hast, in skandinavischen Ländern und auch anderen Ländern ist es ja oft so, nicht nur, dass du selbst tanken musst, sondern gibt es auch gar keine Person mehr, wo du bezahlen kannst. Mhm. Und diese Hürde, die du gerade beschrieben hast von Selbstbedienung her, die kann ich natürlich nicht nachvollziehen, weil du hast recht, das habe ich nicht mehr miterlebt. Aber diese Hürde, zu einer Tanke zu fahren, wo ich weiß, ich kann nur mit Kreditkarte zahlen, die habe ich tatsächlich auch.
Tatsächlich hatte ich das auch kürzlich, als wir im Urlaub in Skandinavien waren, habe ich auch gedacht, boah, nee, hier tanke ich nicht, wenn jetzt irgendwas verkehrt läuft, dann habe ich da keinen
zum Anschluss. Was soll denn da verkehrt gehen?
Ja, ich weiß, aber man hat da so eine Hemmung, ne? Das ist halt Customer Experience.
Aber das ist ein super spannendes Thema, was natürlich auch in dieser Last-Mile-Thematik in der Logistik immer auch für Logistiker ein Thema wird, weil wir uns ja in der Logistik jetzt auch wirklich bis hin in diese Bezahlsysteme bewegen und trauen. Das ist übrigens, wäre vielleicht einmal ein eigenes Gespräch wert, auch ein sehr spannender Markt, freundlich formuliert. Ja. Also da gibt es auch viele Learnings. Aber unsere Systeme sind am Ende des Tages so aufgebaut, dass man als Interaktionsstelle mit den Kunden, mit den Endverbraucher dann sozusagen ein Terminal hat, der gibt die Ware aus, da ist ein Bildschirm drauf, da wirst du geführt, da kannst du auswählen, du kannst Informationen zu den Produkten holen, du kannst bis hin zu Allergiker-Informationen, alles ist da vorhanden und auch das Bezahlsystem mit Kreditkarte. Und wir gehen ehrlicherweise nur Kartenzahlung und nicht mehr auf Bargeld. Das hat sehr viel auch damit zu tun mit Risikominimierung, weil wir natürlich auch nicht immer in hochbeleuchteten und frequentierten Positionen stehen werden in der Zukunft, sondern ja auch einmal in nicht urbanen Lagen, ja, und ja ein 24/7-Erlebnis bieten wollen. Ja. Und da haben wir gesagt, Bargeld ist nicht so eine gute Idee. Und es wird kommen. Also ich habe mich kurzen mit einem Lebensmitteleinzelhändler unterhalten und die sagen, sie haben jetzt also natürlich bargeldloser Zahlung einen Anstieg von der Pandemie um die 25% erhalten oder erreicht. Ja. Und so ähnlich wird sich das auch fortsetzen. Ich habe ein großes Problem, wenn man sagen, bargeldlose Bezahlung gehabt. Eine kleine Story aus meinem Leben. Ich war vor gut 2 Jahren in Dänemark und ich war da eine Pizza essen mit Kollegen zu Mittag. Und wie es immer so ist, der Chef muss die Rechnung bezahlen und ich will die Rechnung bezahlen und habe ihn zuerst Bargeld hingehalten und er sagt, nee, nee, nehme ich nicht. Ja. Dann habe ich ihm meine Kreditkarte hingehalten und gesagt, nehme ich auch nicht. Das einzige Zahlungsmittel, was wir verwenden, ist, du kannst mir dein Handy geben und
Mobile Pay
bezahlen. Ja. Alles andere ist bei mir nicht möglich. Ja.
Habe ich auch erlebt in Dänemark. Ja, also das ist selbst in der Kneipe konntest du da, das ist echt skurril, als, sag ich mal, aus unserem Kulturkreis, wo irgendwie Geld in der Tasche immer noch dabei ist. Ja. Andersrum aber auch ein Riesenproblem. Ich hatte letztens beruflich mit einer schwedischen Firma zu tun und da war es so, die wiederum hatten halt nur ihre Kreditkarten dabei und dann konnten sie im Taxi nicht bezahlen, weil der Taxifahrer wiederum nur Bargeld genommen hat.
Um die Anekdote von dir noch abzuschließen, Christian, hattest du denn vor 2 Jahren schon Mobile Pay eingerichtet? Ich nicht.
Nee. Also ich hätte jetzt wahrscheinlich eine Antwort gegeben, wenn du das nicht gesagt hättest, dass du das nicht hattest, hätte ich wahrscheinlich auch, also ich hatte es natürlich auch nicht.
Gut, das beruhigt
mich. Seid ihr gerannt? Aber es beruhigt mich, dass du es auch nicht hattest. Ja. Aber am Ende des Tages bringt uns das wieder sozusagen zu unseren beiden Buchstaben, nämlich CX zurück. Also dieses Thema Customer Experience und auch dieses kundenzentrierte Denken, welches im Handel wahrscheinlich in den nächsten Jahren noch wesentlich intensiver werden wird und werden muss. Ja. Jetzt natürlich auch noch umfassend unterstützt durch die Situation, in der wir momentan gerade leben. Ja. Das ist ein Thema, was uns einfach treibt, auch über Technologien im Handel nachzudenken, die man sich vorher vielleicht gar nicht so vorstellen hat können. Ja.
Vielleicht da einmal ganz kurz, du hast ja schon, sag ich mal, die physische, technische Hardware-Komponente relativ gut beschrieben. Im Endeffekt nochmal zusammengefasst, AKL, im kleinen Maßstab. Also mehr Komplexität braucht man da eigentlich gar nicht reinbringen im ersten Schritt, wenn man sich darüber unterhalten möchte. Jetzt die Frage, wenn ich daraus wirklich ein allumfassendes, ganzheitliches Produkt machen möchte, diese ganzen Themen, die du gerade angerissen hast, Bezahlung, Verfügbarkeitsdarstellung und so weiter, Auswahl und so weiter, was spielt da bei dieser ganzheitlichen Retail-CX-Lösung noch alles mit rein? Also was bietet ihr noch mit an? Ihr stellt ja wahrscheinlich nicht nur einfach stumpfen Kasten mit einem kleinen AKL hin und sagt, das ist jetzt Retail-Customer-Experience, go for it. Sondern da wird es ja sicherlich noch die ein oder andere Applikation drumherum geben, die daraus wirklich dann ein Produkt macht, oder?
Schön wäre es, sage ich, wenn es so einfach wäre. Aber mittlerweile ist es, und man, das macht es ja auch wieder echt spannend in unserem Businessleben. Also es geht ja nicht nur um einzelne Produkte, sondern am Ende des Tages geht es um Werte, die du darstellen musst und um gesamte Lösungen. Und auch dahingehend haben wir uns natürlich sehr viele Gedanken gemacht. Also die reine Box, wo sozusagen diese Technik abläuft, das ist das eine Thema. Die digitalen Touchpoints, die es darum herum gibt, sind eigentlich wahrscheinlich der wirkliche Enabler für diese Lösungen. Das heißt, ich kann über Displays direkt am Automaten oder am Terminal bezahlen. Die kann man mehrfach anbringen. Also das Schöne ist, braucht bei unseren Systemen nicht nur, also man kann nicht nur eine Ausgabe konstruieren, sondern man kann an mehreren Stellen von so einem Automaten diese Positionierungen durchführen. Aber auch das ist eigentlich schon wieder fast old fashioned, muss man sagen. Basieren wird es in Praxis auf den mobilen Geräten, ja, sei es jetzt ein Tablet oder sei es ein Smartphone. Ja. Dort wird es passieren. Dadurch haben wir uns auch entschieden, da werden wir jetzt im Februar das erste Mal live gehen, damit auch eine eigene App mit zu entwickeln und zu gestalten. Das wird im Wesentlichen eine White-Label-App sein, sprich, also wir passen uns hier an der CI und an den Themen des Kunden an. Falls er schon einen eigenen Webshop oder was auch immer hat und das miteinander verknüpfen möchte, dann können wir das natürlich auch tun. Also sprich, die Software, die dahinter steht und die letztendlich dann auch diese Customer Experience transportieren soll, ist mit Sicherheit ein sehr, sehr wichtiges Interface, um diesen zwei Buchstaben CX am Ende des Tages auch gerecht zu werden.
Finde ich super spannend. Zum einen der Ansatz zu sagen, okay, wir sind irgendwie eigentlich ein Logistikunternehmen und der ein oder andere macht es da ja aktuell ein bisschen leichter und sagt, ich stelle dann halt das AKL oder was es auch immer sein mag in den Retail Store und das ist die Lösung. Die Ansätze gibt es ja aktuell zuhauf, muss man fairerweise sagen, unabhängig davon, ob es jetzt auf einer aktiven, hübschen Ladenfläche ist oder ob es sich um Dark Stores oder was auch immer handelt. Aber mich quält da so ein bisschen die Frage, wo holt ihr denn das Know-how her? Also wenn man jetzt sagt, ihr seid ein Logistikunternehmen, würde ich einfach mal euch unterstellen, basierend darauf, wo ihr herkommt, was ihr eigentlich macht. Und habt jetzt solche Themen wie Payment, App-Entwicklung, hübsches Design, Screens, die da irgendwie noch laufen. Ist das was ihr lernt aktiv? Ist das was, wo ihr euch Know-how zukauft? Sind das Dinge, wo ihr partnert? Wie ist da euer Ansatz?
Also eigentlich nehmen wir von überall etwas, muss man ganz klar sagen. Also wir haben natürlich schon gewisse Erfahrungen. Wenn man es genau nimmt, hat sich ja die Apotheke schon in den letzten Jahren ein bisschen zu einem Point of Sale entwickelt, weil man mit den eigentlichen Medikamenten ja nicht auskommt in der Apotheke und eben auch Kosmetikartikel und alle anderen möglichen von Artikeln dazu kauft. Da haben wir natürlich schon einen Erfahrungsschatz, auf den wir sehr gut aufbauen können. Der weitere Vorteil ist, dass wir in der Gruppe viel Technologie und viel Know-how haben, welches wir zu diesen Projekten auch dementsprechend abrufen können. Und das macht uns das Leben natürlich um einiges leichter und beschleunigt auch diesen berühmten Time-to-Market-Faktor, weil wir hier sehr rasch eben auf Technologien zugreifen können. Knapp selbst hat mit ihren Logistiklösungen natürlich sehr viel Erfahrung mit Handelsunternehmen in der, ich sage immer, in der Hardcore-Logistik. Ja. Und das hilft natürlich auch, weil es da auch gewisse Erfahrungswerte gibt. Ja. Und für den Handel selbst haben wir uns einen Partner gesucht. Einer unserer Vertriebspartner ist unter anderem auch die Firma Wanzel, die im Handelsumfeld wahrscheinlich ein großer Begriff ist, ja. Auch ein sehr traditionsreiches Unternehmen. Da sind wir ganz klar den Weg einer Partnerschaft gegangen und das macht sie also sehr, sehr sehr positiv bemerkbar in den ersten Monaten. Mhm. Ist ein tolles Verhältnis. Also es geht wirklich allen um die Sache und um den Erfolg, und da gibt's ja keine Eitelkeiten. Und ich glaube, in heutigen Zeiten, also auch die Firma Wanzl ist ja fast ein Milliardenunternehmen oder kurz darunter, aber ich glaube, wir haben es geschafft, einen Partnervertrag auf zwei Seiten zu formulieren. Mhm. Und das bei zwei so großen Unternehmen, allein das finde ich schon eine super tolle Klasseleistung, ist eher selten. Aber da merkt man, das ist eigentlich wieder der Beschleunigungsfaktor in unserem Projekt. Da ist Vertrauen vorhanden. Und Vertrauen ist ja einmal in allen möglichen Dingen ein sehr starker Beschleunigungsfaktor, und das leben wir momentan sehr gut und kommunizieren offen. Es gibt für niemanden irgendwo eine Hidden Agenda. Es ist nicht politisch. Also es ist wirklich ein sehr tolles Team zusammengeführt. Mhm. Und wir lernen natürlich auch von unseren Kunden dann und mit den ersten Projekten, die wir jetzt durchgeführt haben, da sind wir ja eigentlich in dem Bereich gelandet, wo wir am Anfang gar nicht hin wollten, muss man ganz ehrlich sagen, nämlich im Lebensmitteleinzelhandel. Und den hätten wir auf unserer internen Prioritätsliste als Priorität 3 relativ weit hinten gehabt. Aber wie das Leben so spielt, haben wir hier jetzt die ersten Installationen und Erfahrungen. Und da braucht es auch immer Kunden und Endkunden, so wie wir sie auch gefunden haben, die auch mal den Weg gehen, gemeinsam mit anderen etwas zu entwickeln und auch ein bisschen abenteuerlustig sind und einmal ein First Mover, heißt es so schön, ja, sein wollen. Und da hatten wir auch das Glück, dass wir die richtigen gefunden haben. Und dann macht es natürlich doppelt Spaß, mhm, ja, weil dann hast du eine ganze Wertschöpfungskette, die aber alle an einem Ziel arbeiten. Und dann wird es erfolgreich, macht Spaß auch noch dabei. Und die Lösungen, die dann da rauskommen, bieten auch den notwendigen Mehrwert für den Kunden, den wir uns alle versprochen haben.
Und das ist das Stichwort, wo ich sehr, sehr gern einspringe. Mehrwert für den Kunden. Was ist denn der konkrete Mehrwert eigentlich, außer dass ich da jetzt ein Gerät habe, das meinetwegen modern aussieht, das auch moderne Technik inbegriffen hat und die dem Kunden eigentlich so ein Stück weit Self-Service ermöglichen, vielleicht auch 24/7. Sind das die Mehrwerte oder gibt es darüber hinaus noch Themen, dass ich, weiß ich nicht, auf gleicher Fläche mehr Lagerkapazität meinetwegen habe? Oder wo seht ihr da eigentlich den größten Touchpoint für einen Kunden, um zu sagen, das ist der Mehrwert, den du damit erzeugst? Am Ende des Tages geht es ja dann doch darum, dass es sich irgendwie rentiert in irgendeiner Form, außer dass es schön aussieht.
Ausgezeichnete Frage. Wir haben das in einer unserer ersten Präsentationen, haben wir das einmal mit einem, ich sage jetzt einmal so ein bisschen ein Schweizer Taschenmesser, ja, oder Leatherman, wie immer das man es nennen will, verglichen, weil die Lösungen de facto, wenn man sich unsere Lösungen anschaut, ein sehr vielfältiges Benefit-Programm anbieten, und man kann das sozusagen gar nicht auf nur eines reduzieren. Das eines der treibenden Themen ist neben sozusagen der Entlastung für die Mitarbeiter von logistischen Tätigkeiten und auch von vorgelagerten logistischen Prozessen, wie zum Beispiel das Thema Warensicherung, was ich eigentlich dann nicht mehr notwendig habe, hängt ein bisschen vom Use Case ab, aber im Wesentlichen brauche ich keine Warensicherung mehr betreiben, und es fallen mir sozusagen gewisse Prozesse in vorgelagerten logistischen Einheiten weg, ja. Aber ein ganz wesentlicher Faktor ist natürlich der Platz und der Raumgewinn. Ja. Im Handel gibt es ja diese Kennzahl der Flächenproduktivität, also sprich, wie viel Umsatz mache ich pro Quadratmeter. Das ist natürlich gerade für urbane Innenstadtlagen und in den Städten, wenn man jetzt Hamburg oder München oder auch Düsseldorf nimmt, ja, da liegen ja diese Flächenpreise in horrende Höhen. Mhm. Ja, ist das natürlich, alleine das wäre schon ein ROI-Faktor, dass man eigentlich gar nicht viel noch braucht dazu, eigentlich gar nichts. Also diese Flächenproduktivität, die ich damit verbessern kann, sprich, ich kann kleinere Shop-Formate verwenden, das, ja, die gleiche Flächenproduktivität zu erreichen, ist ein echter Mehrwert für unsere Kunden im Handel. Und trifft eigentlich auch einen gewissen Trend. Ja. Also wir alle sehen, dass ja der Weg wieder weggeht von diesen großen Shopping-Formaten hin zu kleineren Formaten, die dann am Ende des Tages auch ein anderes Kundenerlebnis anbieten. Und da sind wir in einem weiteren Mehrwert, den wir hier zu unseren Kunden bringen wollen. Das heißt, wenn ich Platz spare für die Lagerung und für die Fläche, die ich normalerweise zur Lagerung in den Shop brauche, habe ich mehr Fläche, meine Produkte oder meine Kunden zu inszenieren, ja, und dementsprechend auch zu präsentieren, ja.
Du musst langsam aufhören, sonst möchte ich mir auch noch so ein Ding kaufen.
Du wirst lachen, mein Kollege, der Christopher Thielen, der sagt aber, ich kaufe mir jetzt einen Automat und da stelle ich meine ganzen Schuhe rein. Ja, der hat da einen kleinen Schuhfetisch,
sage ich immer zu ihm. Ja.
Aber das ist gar nicht so weit hergeholt. Also, ja. Aber es ist gut, wenn du daran glaubst.
Ich würde dich gern gerade vor diesem Hintergrund nochmal wirklich mal vor eine Aufgabe stellen, mal eine spontane Aufgabe. Und zwar natürlich stalke und cheate ich auch ein bisschen bei solchen Gesprächen, indem ich nebenbei sowohl auf dein Profil gucke, als auch natürlich auf eure Seite, retailcx.knapp.com. Und was mir da sofort ins Auge gesprungen ist, ist, ihr habt da so einen kleinen Sketch, einen kleinen Cartoon aufgebaut. Das würde ich so bezeichnen als so ein bisschen, was sind eigentlich so Status Quo vom Einkaufen, ja, oder beziehungsweise vom Bestellverhalten. Und ihr habt hier 4 Zitate aufgeführt und ich würde mal zu jedem Zitat von dir interessieren, wo jetzt direkt euer Mehrwert steckt. Mhm. Dementsprechend oder wie ihr dem begegnet mit eurem Produkt. Besser so. Mhm. Deswegen würde ich es einfach mal vorlesen und dann hast du die Bühne, ja, dann uns direkt zu zeigen, was da der jeweilige Vorteil ist. Ich lege einfach mal los. Ja. Das erste ist, wenn die Einkaufsatmosphäre nicht zum Verweilen einlädt, dann kaufe ich lieber bequem von zu Hause aus im Internet. So.
Der Gedanke dahinter ist, dass wir eigentlich das Shoppingverhalten immer vernetzt sehen und es am Ende des Tages eine Kombination aus On- und Offline ist. Ja. Eben durch die Reduzierung von Flächen für die Möglichkeit, Flächen anders zu gestalten, aber auch vielleicht unseren Automaten auch etwas als Erlebnis zu betrachten, ja, würde sozusagen ja einen Shop wesentlich attraktiver machen, ja, und es ist auch dann nicht mehr so vergleichbar, ja, also ich kann sowas dementsprechend darstellen, inszenieren. Und ich habe immer die Wahl als Kunde. Ja. Ich kann sagen, okay, ich habe meinen Automaten trotzdem im Backoffice stehen, weil ich was anderes transportieren will oder weil ich die Fläche für was anderes verwende, für neue Ideen oder Shop-Formate oder was auch immer, was einfach zum Verweilen der Kunden auch einlädt. Das ist ja, glaube ich, eines der größten Probleme, was es auch gibt. Oh, ich bin schon wieder zu lang, ich merke das. 4 hast du gesagt.
Du hast dich bei dem Punkt schon mal überzeugt. Es muss auch irgendwo es ist auch irgendwo ein Showpony, sagen wir es mal ganz ehrlich. Es ist schon, wenn man, das hat die Vorteile, die du aufgezählt hast, aber es ist natürlich auch einfach cool, wenn man irgendwo geht.
Genau. Ich gebe dir vielleicht ein Beispiel. Wir haben das leider Gottes noch nicht umgesetzt und verwirklicht, aber wir haben von einem sehr namhaften Markenartikelhersteller im Sportbereich eine Anfrage, der hat einen neuen Flagship-Store in New York, gleich, also nicht direkt an der Fifth Avenue, aber gleich ums Eck sozusagen, gekauft, den baut er gerade um. Und der wollte von uns 3 unserer Stores, alle aus Glas, übereinander, ja, in diesen Store hineingeben, einfach als zentrales Element und als Erlebnis in diesen Showroom, sage ich jetzt. Ja. Und das ist, jetzt komme ich wieder ein bisschen auf die Trends zurück. Und ich glaube, das ist auch schon der Weg, der den Handel etwas begleiten wird. Das heißt, es geht ein bisschen weg von der reinen Verkaufsfläche mit Warendruck hin zu Event und Show, ja, und mehr Kundenaufmerksamkeit.
Finde ich auch genau den richtigen Ansatz, dass man das nicht nur wie, sage ich mal, der klassischen Distributionslogistik oder Intralogistik rein funktional betrachtet, sondern hier auch die Technik, die dahinter steckt, auch einfach mal als Show für Leute, die sowas sich einfach gerne angucken, ne?
Ja.
Mit rausziehen. Ich hau mal direkt das zweite raus und da bin ich auch gespannt, was du dazu sagst. Und zwar, Lieferzeiten sind so kurz geworden, viele Geschäfte besuche ich nur noch, wenn ich weiß, dass das Produkt verfügbar ist. Wie geht dir das denn an?
Also gibt es 2 Betrachtungsweisen. Ich habe euch vorher von unserer App erzählt und über die man auch einkaufen kann. Und jetzt hoffe ich aber nicht, dass ich zu viel erzähle. Aber diese App hat natürlich auch, die hat jetzt einen gewissen Ausbaustatus. Aber am Ende des Tages geht es auch darum, diese Dinge wieder miteinander zu vernetzen. Ist ja ein großes Thema in der Logistik, aber auch im Handel. Ja. Und wenn ich jetzt sozusagen über diese Intelligenz, dass ich ja in meinen Systemen immer jeden Bestand automatisch tracke und eigentlich eine 100% richtige Inventur habe und ich vernetze das miteinander, dann kann ich meinen Kunden genau dorthin dirigieren, ja, wenn er es will, mit einer dementsprechenden Map dahinter, wo er zu 100% sicher sein kann, dass er das Produkt bekommt. Der weitere Vorteil ist, dass wir mit unserer Lösung natürlich auch das Thema Click and Collect extrem gut umsetzen können. Ja? Ja. Das heißt, ich kann mir das Produkt reservieren, kann sagen, ich hole mir das in einer Stunde ab, ja, und dann ist es verfügbar, dann brauche ich es nicht. Ja? Und in Zeiten, jetzt kommt wieder der Logistiker bei mir durch, ja, wo wir über man vielleicht aus ökologischer und ökonomischer Sicht bedenkliche Lösungen wie Same-Time-Delivery und was weiß ich, 3 Stunden Lieferfenster sprechen, ja, habe ich das im Shop verfügbar gemacht. Ja. Und der Trend, und jetzt spreche ich euch beiden Youngstars wieder an, ja, gerade sozusagen bei den Jungen ist ja, wenn ich etwas will, ja, dann will ich es eigentlich hier und jetzt, ja, ja, und ich will nicht warten darauf, ja. Und
ganz ehrlich, Christian, nimmst du gerade schon die Antwort auf die dritte Frage vorweg?
Okay, ist schlecht.
Weil
vielleicht fällt mir noch was ein.
Die ist nämlich, wenn ich genau weiß, was ich kaufen will, dann will ich nicht ewig nach dem Produkt suchen müssen.
Mhm. Ja.
Das zahlt ja so ein bisschen auf das ein, was du gerade beschrieben hast, oder?
Ja. Ja, und vor allen Dingen diese Search- und Filterfunktion, die ich hier heute, wenn ich in einen Lebensmitteleinzelhandel gehe und sage ich einmal, die Männerwelt ist ja da nur viel ungeschickter als wahrscheinlich die Frauenwelt, die sie solche Maps, wo was in einem Supermarkt liegt, wahrscheinlich wesentlich besser merken können, sind halt einfach besser multitaskingfähiger als wir Männer. Aber jeder kennt doch das, wenn ich nur ein Produkt oder zwei Produkte suche, ja, und ich muss an 1000 Quadratmeter ablaufen, sage ich jetzt einmal so im übertriebenen, ja, Sinne. Das macht doch keinen Spaß.
Nee,
in Zeiten wie diesen schon gar nicht, muss man ehrlicherweise sagen.
Gutes Beispiel hatte ich gestern dort. Ich bin einkaufen gegangen. Ich gehe eigentlich immer mehr oder weniger in den gleichen Supermarkt einkaufen, weiß, wo was steht. Es gab in einem anderen Supermarkt nebenan aber noch eine Aktion am Montag, ne? Gestern Dienstag, dann gesucht, dort reingelaufen. Erstmal, wo stehen überhaupt die Aktionen? Keine Ahnung, dann die gefunden, dann die ganze Zeit gesucht und am Ende rausgefunden, beides war schon ausverkauft. Ne? Und das ist ja, dann halt auch kein, klar ist der Sinn dahinter, bei solchen Aktionen Leute wie mich dann da reinzuholen, die normalerweise in einem anderen Supermarkt wären. Aber wenn du dann mit so einem Erlebnis wieder rausgehst, ist halt nervig, ne? Und genau, bringt dich nicht weiter. Aber verstanden, vielleicht jetzt nochmal das vierte Thema, auch sehr interessant, da bin ich mal gespannt, wie du da argumentierst. Ein Geschäft besuche ich vor allem dann, wenn ich eine ausführliche Beratung brauche. Sonst kann ich auch online einkaufen. Was hat denn das mit eurem Produkt oder mit eurem System zu tun?
Da geht es darum, dass wir durch die Vermeidung dieser internen Logistikprozesse, die ich auch in einem Shop habe, ja, und das dadurch resultierende Verlassen des Kunden in einen Verkaufsgespräches einfach vermeiden kann. Ja.
Das ist spannend.
Das führt auch natürlich zu einem gewissen Cross-Selling, sage ich einmal. Also jeder kennt ja, ich nehme immer das Beispiel Schuhhandel, weil es sehr plakativ ist. Ja. Wenn du heute in ein Schuhgeschäft gehst und du gehst da durch und willst einen Schuh probieren, dann steht ja der immer nur in einer, maximal zwei unterschiedlichen Größen da in den Regal. Und wenn du Beratung brauchst und sagst, ich würde den gern in Größe 43 haben, dann nimmt der Verkäufer oder die Verkäuferin das Thema auf und ist weg. Ja? Die dreht da den Rücken zu und ist weg und geht einmal irgendwo hinten in ein Lager und sucht sozusagen diese passende Größe heraus. Und das ist einfach nicht mehr notwendig. Ich bleibe als Verkaufsberater, als Verkaufsperson am Kunden. Ich habe viel mehr Möglichkeit, ihn von den Argumenten für das Produkt zu überzeugen, kann ihm auch relativ rasch eine vielfältigere Entscheidungsgrundlage zur Verfügung stellen. Ich kann digitale Hilfsmittel, wie eben, wenn ich Screens habe, wo ich kurze Filme zeigen kann, wo ich Informationen zeigen kann, wo ich vielleicht auch den Produktionsprozess noch zeigen kann, wenn jemand auf Nachhaltigkeit aus ist. Ja. Also ich habe viel, viel mehr auch digitale Touchpoints, die ich mit den Kunden in einem Beratungsgespräch verarbeiten kann, als bisher, weil bisher war der Verkäufer oder die Verkäuferin dann eigentlich der Transportweg von einem Karton, und dann habe ich nur einen, ja, mit Schuhen zurück zum Kunden. Und mittlerweile hat sich der vielleicht schon wieder was anderes gefunden und sagt, na, das will ich auch noch. Also diese Ineffizienzen, die gehen etwas weg. Und ich glaube, da ist dieses Ware zur Personensystem, welches wir ja dann im Endeffekt auch darstellen und sehen, eine perfekte Unterstützung. Mhm. Da kommen jetzt dann noch unsere digitalen Lösungen mit hinzu. Wir haben sowas auch, weil am Anfang war die Frage, der Automat alleine reicht nicht. Ja, bei uns gibt es auch, wir nennen es Active Shelf. Das heißt, da habe ich auf einem Active Shelf, das funktioniert mit NFC bzw. RFID, wo ich zum Beispiel nur Tester drauf habe, wo ich, wenn ich den Tester in die Hand nehme, am Screen daneben sofort eine Beschreibung meines Produktes bekomme. Ja. Ich kann, wenn ich das Produkt kaufen will, das Produkt in den Warenkorb legen und sozusagen mit einem One-Click-Buy auch nehmen, und der Automat, der im Hintergrund steht, kommissioniert das, und ich habe sozusagen einen Einkaufserlebnis, wo ich innerhalb von, ich würde nicht sagen Sekunden, aber innerhalb von wenigen Minuten ein Produkt probieren konnte und testen konnte, bis hin zum fertigen Einkauf in, wie heißt so schön, seamless in einen Vorgang durchgeführt. Und das braucht einfach Automatisierung und Digitalisierung und am Ende des Tages etwas eben intelligente Logistik, für die wir ja alle kämpfen. Mhm. Und dann hat man ein ganz anderes Kundenerlebnis. Ja.
Also spätestens jetzt, nachdem du diese vier Fragen so großartig beantwortet hast, die Jens vorgelesen hat, spätestens
und
jetzt bin
spontan,
ich...
das muss man dazu
genau,
sagen. Ne?
Genau, spätestens jetzt bin ich auch überzeugt, dass ich so ein Gerät in meinem Keller beispielsweise will. Da habe ich vermutlich nicht die Customer Experience, die man im Keller so braucht, aber irgendwie bin ich angefixt. Wenn ich einen Store hätte, würde ich mir das da vermutlich hinstellen.
Aber ich sage da noch einen anderen Vorteil, wenn ich die kurz unterbrechen darf. Es macht nichts, wenn dein Automat im Keller steht, weil wir verbinden das natürlich mit Lifte und Conveyor, ja, oder auch Rutschen, wenn du ihn oben stehen hast, und das Produkt kommt in deiner Küche, in deinem Wohnzimmer direkt sozusagen an einer Ausgabe raus, und du brauchst nicht mal aufstehen dazu.
Jetzt haben wir einen Deal. So machen wir das. Da kommt das frisch.
Also das Einzige, was wir noch nicht können, ist ein Gin Tonic Mix. Ja. Aber daran arbeiten.
Finde ich super, super interessant. Hat mich total bereichert, das Gespräch. Aber bevor wir dich entlassen, gibt's noch die schwierigste Frage, beziehungsweise die, ja, ich sag mal, nervigste Frage. Was kostet so ein Ding? Ist das so, dass es so einen Fixpreis gibt? Ist das irgendwie modular aufgebaut? Ist das abhängig von Dimensionierung sicherlich? Ist das was man typischerweise mietet? Ist das was man kauft? Wie ist da so der Gedankengang?
Auch hier sind wir relativ flexibel aufgebaut. Also die Systeme, einen Preis zu nennen, ist dahingehend sehr schwierig, weil wir von der Länge und von der Höhe uns an die Kundenwünsche und natürlich auch an die Raumverhältnisse anpassen können. Ja. Und damit habe ich sozusagen eine Variation drinnen, die gar nicht so einfach zu greifen ist. Ja. Dann hängt es natürlich davon ab, welche Schnittstellen, Digitalisierungen brauche ich dazu, wo habe ich meine Screens, wie viele Ausgaben habe ich. Das Thema Förderbänder oder Conveyor kennt ihr ja auch alle aus der Logistik, ist ein Thema, meistens auch gewisserweise schneller mal ein Kostenfaktor in solchen Themen. Also es ist sehr schwierig, einen Preis zu nennen, aber wir betrachten das auch sehr kundenindividuell, obwohl wir natürlich trotzdem ein Standardprodukt haben und auch brauchen. Und das ist auch für unsere Kunden wiederum sehr wichtig. Da geht es nicht nur um wieder logistische Einsparungen und diese Themen. Aber ich glaube, wenn ich halt ein Standardprodukt habe, und gerade im Handel sprichst du ja sehr stark mit Filialisten, die dann aber wirklich überall gleich funktionieren, gleiche Ersatzteile haben, gleiche Wartungsthemen und so weiter und so fort haben, dann halte ich das Ganze relativ lean und schlank und beherrschbar. Und dadurch ist das Thema Standardisierung auch für uns sehr wesentlich.
Ja. Christian, ich bin ganz ehrlich, ich glaube, es ist sogar eine ganze Weile her, dass wir ein Gespräch hatten, das so lange gedauert hat. Das zeigt eigentlich schon, dass es super interessant ist, dass es relevant ist und dass wir da irgendwie auf einer Wellenlänge liegen. Ich will es an dieser Stelle nicht hart abbrechen. Denke, wir haben eigentlich so die weiten Themen besprochen. Wir haben über Knapp gesprochen, wir haben über KAT in dem Zusammenhang gesprochen, wie es als Unternehmen überhaupt fungiert und wie sich das auch ändern wird. Haben über die technischen Details gesprochen, haben über den Retail gesprochen. Jens hat eure Webseite noch zerlegt und du hast wunderbar darauf geantwortet. Ich glaube, das war in Summe ein sehr, sehr rundes Gespräch, abgeschlossen mit der kurzen Ausführung über die preisliche Gestaltung. Vielen Dank dafür, Christian. Hat super Spaß gemacht. Ja, ich hoffe, darüber noch mehr zu erfahren in Zukunft.
Ja, danke. Bitte dir. Gern. Ja, hat richtig, richtig Spaß gemacht. Danke auch für die tollen Fragen, muss ich sagen. Ja, war ein richtig cooles, geiles Gespräch.
Sehr cool. Danke. Bis dahin. Tschüss.
Danke. Ciao. Tschüss.